Also hallo, ich begrüße euch zum Chaos-Seminar. Heute mit mir, Markus Schnalke, oder manche kennen mich auch als Melo. Ich erzähle was zu alten Software-Schätze. Ja, wie sieht es heute aus? Mein Vortrag ist in drei Teile aufgeteilt. Als erstes mal was zum geschichtlichen Hintergrund. Der ist wichtig, um zu verstehen, wieso die Software so ist. Das wird nicht zu lang sein, aber halt als Voraussetzung. Dann der Hauptteil wird er die drei Programme ED, SED und AWK einnehmen, die jeweils vorstellen und dann auch präsentieren wird. Also nicht nur mit Folien, sondern auch richtig am Code. Wer hier jetzt vielleicht eine TROF erwartet hat und Co., so wie es mal ausgeschrieben war, das ist dann alles doch ein bisschen umfangreich geworden und das kommt dann im November in einem extra Vortrag, TROF und Co. Zum Schluss heute werde ich noch einige Problemstellungen aus der Realität präsentieren, die mit den Programmen dann gelöst werden. Also Probleme, die einfach so auftauchen, nichts, was konstruiert ist, sondern was tatsächlich Leute dann irgendwie als Problem haben. Wenn ihr Fragen habt, sagt's, wenn ihr irgendwo mitkommt, wenn ihr irgendwas nochmal zeigen soll oder auf einem anderen Weg zeigen soll, meldet euch einfach, das kann ich dann eben direkt machen. Ja, und als Motivation natürlich, wenn ihr heute Abend rausgeht, dann sollte jeder von euch das Ziel haben, ja, halt mal ED zum Starten und mal gucken, wie das da so geht und mal AWK einzusetzen, etc. Ja, die alte Software-Schätze, das ist Software, die ist älter als ich. Das ist Software, die ist standardisiert in POSIX oder was jetzt Single Unix Specification heißt. Von der Software gibt es allerlei verschiedene Implementierungen. Allem voran natürlich die Implementierungen von GNU, die wahrscheinlich jeder bei sich auf dem Rechner verwendet. Aber es gibt eben auch viele andere. Es ist freie Software und es ist meiner Meinung nach auch gute Software und deshalb lohnt es sich heute einen Vortrag darüber zu machen. Der Ursprung von den Programmen sind die Bell Labs. Das ist da, wo Unix entwickelt worden ist in den späten 60er, 70er Jahre. Da kommen die Programme her, die sind geschrieben worden von den Personen, die auch Unix geschrieben haben. Und somit sind die Programme auch die Beispiele für die Unix-Philosophie. Die Unix-Philosophie gibt es nicht als die Liste von Eigenschaften von Software, sondern das ist einfach die Gemeinsamkeit, was die Programme aus den Bell Labs eben haben, die Konzepte, mit denen die entwickelt worden sind. Und das heißt, die Programme sind eigentlich die Beispiele oder die Vorlage für die Unix-Philosophie. Ja, zum geschichtlichen Hintergrund. Das fängt 68 an. Das Multics-Projekt schlägt da fehl. Man sieht irgendwie ein, dass das Ganze, also Multics soll der Betriebssystem werden. Und das war irgendwie alles zu komplex und zu groß und man hat es halt einfach nicht hinkriegt. Und 68 ist dann vorbei. Und die letzte, die daran arbeitet, sind die hier aufzählte Persona, Thompson, Ritchie, McIlroy, Osanna. Das sind die Programme, die Persona, die dann auch als erste mit Unix anfangen. Also Unix ist quasi der zweite Versuch von dem Multics-Projekt. Multics war von großen Firmen angeleiert und Unix ist dann eben von so ein paar Personen, die das Thema Betriebssysteme noch nicht aufgeben wolltet, dann eben aus eigener Kraft ins Leben gerufen worden.
Kannst du sagen, was das ursprüngliche Ziel dann von Multics war?
Was das Ziel von Multics war, das darfst du sagen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Es ging halt darum, ein Betriebssystem zum Schaffen, aber was da jetzt genaue Anforderungen waren oder in welche Richtung das gehen sollte, das weiß ich nicht. Ja, die Idee, die da so hauptausschlaggebend war, war Dateisystem. Das war irgendwie so in der Zeit nach Multics und vor Unix. Das war das, um das es ging. Und ich denke, man sieht es auch jetzt im Unix, dass Dateisystem eben irgendwie doch die zentrale Rolle ist. Also das Prinzip, alles ist eine Datei. Es hängt alles auf dem Dateisystem. Ja, und daraus ist dann eben halt Unix entstanden, indem die Jungs da ein alter PDP-7 gefunden haben, die in einer anderen Abteilung nicht so richtig genutzt worden ist. Und da haben sie dann angefangen, mit Assembler halt mal so erste Implementierungen zu machen. 1970, also ein Jahr später ungefähr, hat Kernighan, das ist auch einer von denen, hat dann den Namen Unix vorgeschlagen. Und der entscheidende Sprung bei dem ganzen Projekt war der Deal, der da aufgezeichnet ist. Das war ein Deal zwischen den Jungs und der Management von den Bell Labs. Und zwar, das Problem war eben Hardware. Und die PDP-7, die war halt nicht mehr ganz so zeitnah und zeitgemäß. Und außerdem hat sie eine andere Abteilung gehört. Und jetzt ging es eben darum, einen eigenen Rechner für das Unix-Projekt zu kriegen, die PDP-11. Und im Ausgleich dafür haben die Jungs gemeint, ja, sie schreiben dann eben für die Bell Labs ein Dokumentsystem, also ein Textsatzsystem, um Dokumente zu setzen. Das ist auch dann so gemacht worden, dass das Textsatzsystem ist Terov, das gibt's und das ist geschrieben worden, aber eigentlich war es aus Sicht von den Unix-Entwicklern, war es halt so eine Sache, die man nebenher gemacht hat. Das war der Vorwand, um die Maschine zu kriegen, aber eigentlich hat man Unix entwickelt und halt ein Textsatzsystem dazu. Ja, 1973 ist Unix neu geschrieben worden in C, also davor war einfach alles ein Assembler. Und 1974, das war die erste Veröffentlichung von Unix, im ACM-Magazin war das. Das ist auch dann die Zeit, so Mitte der 70er Jahre, wo das Ganze hier spielt. Also da sind die Programme entwickelt worden. Wie waren die Computer damals? Die Computer waren riesige Schränke. Man hat nicht so am Computer gearbeitet wie heute, sondern man hat halt über Terminal daran gearbeitet. Und ein Terminal muss man sich vorstellen als eine Tastatur und ein Zeilendrucker. Ein Zeilendrucker ist einfach ein Nadeldrucker. Ich zeige euch da mal ein Bild. Das Bild kennt die meisten wahrscheinlich schon. So hat es damals ausgesehen. Das im Hintergrund, das ist die PDP-11, die da die ganze Seite von dem Raum ausfüllt. Die Personen, das ist Thompson und Ritchie. Und vorne eben zwei Terminals. Da sieht man eben die Tastatur hier. Und das hier hinter, das hier ist da, wo das Papier rauskommt. Das ist der Drucker. Eigentlich ein Drucker mit einer Tastatur vorne dran. Ein Bildschirm hat es ja nicht gegeben, sondern Ausgabe war halt eben der Drucker. Das, was da rausgekommen ist. Ja, und die Drucker waren ziemlich langsam. Also 10 Zeichen pro Sekunde, das ist jetzt gerade so berauschend. Das ist dann das, was sich auch wieder auf die Software ausgewirkt hat. Wer Unix-Tools kennt, die sagen nichts, wenn sie nichts sagen müssen. Der Standardfall ist, es funktioniert alles und dann brauche ich kein Feedback geben, weil das bremst ja eigentlich alles, die ganze Entwicklung oder die ganze Nutzung von dem Rechner bremst das aus, weil der Drucker halt so langsam ist. Also, wenn es nichts zum Sagen gibt, sagt man nichts. Und auch Programme, die 2 Buchstaben als Name haben, das reicht ja vollkommen aus, weil wenn ich da 15 Buchstaben eintippen muss, dann braucht der Drucker erst mal eine Sekunde. Sowas wie Bildschirmorientierung, das gab es einfach nicht. Und das zeigt sich jetzt auch bei Ed, weil Ed ist ein Editor und da gibt es nichts mit wie Bildschirmorientierung. Der ist geschrieben worden von Ken Thompson in Anfang der 70er oder manchmal findet man auch Ende der 60er. Er basiert auf QEd. QEd war der Editor, der zu der Zeit ziemlich populär war, auch ein Zeile-Editor. Und Ja, der ist von Thomson eben neu geschrieben worden, sozusagen. Ed ist der Unix-Editor, es ist der Standard. Mit Ed ist Unix geschrieben worden, könnte man sagen. Ganz am Anfang war das nicht so, da gab es Ed noch nicht, aber da hat man es halt mit QEd gemacht oder wie auch immer. Aber das meiste ist eben mit Ed geschrieben worden. Ja, und das hat sich dann auch erst geändert, wo irgendwie Bildschirme aufgekommen sind. So lange war Ed eigentlich der Editor schlechthin. Vor allem auch durch die regulären Ausdrücke, die in Ed zum ersten Mal implementiert worden sind. Reguläre Ausdrücke kommen eigentlich aus der Mathematik. Das ist eine formale Sprache, um Text irgendwie zu beschreiben. Da müsst ihr jetzt vielleicht mal fragen, wem sagt das hier nichts? Oder anders gefragt, wer beherrscht reguläre Ausdrücke? Okay, so.
Kann man wirklich sagen,
dass man das beherrscht? Ja, okay. Wer kann reguläre Ausdrücke einsetzen? Okay, das sind jetzt hier 3/4, würde ich mal sagen. Ein paar, die da davon nicht viel wissen. Ich will da eigentlich nicht groß drauf eingehen, aber ein paar Sachen sind doch wichtig. Ein Buchstabe steht einfach für sich selber. Oder ich muss sagen, für was braucht man einen regulären Ausdruck? Nach Text zum Suchen, könnte man sagen. Aber ich will nicht nach einem String suchen, nach einem fertigen Wort, sondern ich will nach irgendwas suchen, das eine bestimmte Art hat. Das heißt, mit einem regulären Ausdruck kann ich sagen, ich will nach einem Datum suchen. Wenn man eine normale Stringsuche macht, dann geht es nicht, dann muss ich irgendwelche Zahlen reinschreiben. Und mit einem regulären Ausdruck kann ich eben sagen, ich möchte einfach 4 Zahlen, dann Bindestrich, 2 Zahlen, dann Bindestrich, 2 Zahlen. Oder ich kann sagen, eine Zahl vor der Maßeinheit zum Beispiel. Und nach sowas kann ich suchen, ohne mehrere Sucher laufen zu lassen. Mit einer einzigen Anfrage. Oder ich suche nach dem Herr Meier und weiß nicht, ob man mit A oder mit E schreibt, dann kann ich das auf einmal machen. Und zwar als Beispiel mal der Herr Meier. Da wäre mein regulärer Ausdruck, die wäre dann üblicherweise mit einem Slash begrenzt. Das wäre jetzt Suche nach dem Herr Meier, wo es egal ist, ob es oder AA oder E ist. Ich habe hier mal so ein paar Sachen, ein paar Fähigkeiten von den regulären Ausdrücken aufgeschrieben. Das wäre jetzt einfach in der eckige Klammer Auswahl einer der Buchstaben, der hier drin ist. Und dann gibt es halt eben andere Sachen. Man kann sagen, so ein regulärer Ausdruck verankere ich am Anfang von der Zeile zum Beispiel mit so einem Dächle und dann kann ich sagen, ich möchte alles finden, wo Fu am Anfang steht. Und so sind reguläre Ausdrücke eben ein sehr mächtiges Mittel, was denn gerade in der Zeit bei Ed auch wichtig war. Und reguläre Ausdrücke liegen auch bei SED und AWK zugrunde. Also wer jetzt das nicht versteht, die reguläre Ausdrücke, manches ergibt sich dann vielleicht doch aus dem Zusammenhang und sonst nachher einfach konkret melde, falls ein regulärer Ausdruck aufkommt, dann erkläre ich es nochmal an dem Beispiel.
Die dritte Klammer verstehe ich nicht, dann ist E-Klammer auf E-Klammer ja. Zu CD.
Gutes Beispiel hier. Eine Character-Klasse geht immer von der eckigen auf, dann kommen die ganzen Zeichen, wo es eins von denen sein soll, und dann eine eckige zu. Wenn ich jetzt aber eine Auswahl von Zeichen haben will, wo die eckige Klammer auch dabei ist, zum Beispiel entweder eckige Klammer oder C oder D, dann muss ich die eckige Klammer am Anfang schreiben. Das ist die einzige Möglichkeit, eine eckige Klammer zu in so eine Character-Klasse reinzukriegen. Weil wenn sie hier steht, dann ist das jetzt das Ende von der Character-Klasse.
Wenn du die öffnende Klammer suchst, willst du sie ans Ende setzen?
Nö, das ist egal, weil die öffnende Klammer ist hier nichts Spezielles mehr da drin. Eine Character-Klasse geht immer von der öffnenden Klammer mit beliebig vielen Zeichen bis zur schließenden. Also eine schließende eckige Klammer ist das einzige Zeichen, auf das man achten muss, dass man weiß, wann die Character-Klasse fertig ist. Und um die eben einbauen zu können, muss ja als erstes Zeichen rein. Weil das ist einfach so definiert, Eine Lehrer-Character-Klasse gibt es halt nicht. Also genau wird die eckige Klammer zu, als erstes Zeichen hat keine spezielle Bedeutung. Ja, hier vielleicht nur kurz. Das Dächle hier in der Character-Klasse heißt, als erstes heißt nicht jedes Zeichen, das nicht C oder D ist. So, wenn es nicht als erstes Zeichen steht, dann ist ganz normal halt das Dächle.
Wenn wir schon bei Ausnahmen sind, wenn ich Dächle C oder D haben möchte.
Dächle C, dann würde ich eckige aufmachen, C, D, Dächle. Und dann eckige zu. Das Dächle ist nur speziell an der ersten Stelle. Die eckige Klammer zu ist überall in der Character-Klasse, also ist speziell, aber nicht an der ersten Stelle. Und was auch geht, ist zum Beispiel so ein Bereich. Das heißt, jedes Zeichen zwischen A und Z. Dann muss ich eben nicht alle aufschreiben. Da ist der Bindestrich hier wieder speziell, weil es heißt von A bis Z. Wenn der nicht speziell sein soll, also wenn der Bindestrich ein Zeichen ist, nachdem ich suche, dann muss es halt ganz an den Anfang oder ganz ans Ende tun. So dass halt nicht zweideutig ist. Der Punkt ist jedes beliebige Zeichen. Außer Newline-Zeichen. Genau. Wenn man nachher dazu so Situationen kommt, dann kann ich das gerne nochmal erklären. Ja, das hier, was ich hier aufzeichnet habe, das ist das, was POSIX als Basic Regular Expressions definiert. Es gibt da daneben auch eine Extended Regular Expressions laut POSIX. Die sind fast so, aber Klammerer müssen zum Beispiel nicht mit Backslash geschützt werden. Hier beim Quantifizierer, wie viele, also zwischen N und M, hier habe ich auch keinen Backslash und ich habe dafür auch weitere Sachen, wie ein Pipe, die eine Auswahl darstellt zwischen A oder B. Also diese Zeichenklasse heißt ja, das geht nur für einzelne Zeichen. Und wenn ich sagen will, Fu oder Bar, dann geht es mit Extended Regular Expressions so. Das matcht jetzt auf entweder auf Fu oder auf Bar. Man kommt da ganz gern durcheinander zwischen die eine und die andere, weil manchmal braucht man Backslash und manchmal nicht. Und bei Perl ist nochmal anders und so. Also man muss sich da ein bisschen einlesen. Das Buch, das im Englischen eigentlich noch besser heißt, Mastering Regular Expressions, das sollte man mal durchlesen. Das lohnt sich wirklich. Das ist das Werk zu Regular Expressions. Wenn man das durch hat, dann braucht man eigentlich nichts anderes mehr zu dem Thema lesen. Das ist sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber das geht eigentlich weit über das hinaus. Da reicht auch schon die Mainpage von Grep zum Lesen oder so. Da hat man auch schon das Wichtigste.
Es gibt auch Mainpage zu RegExp.
Genau, Mainpage zu RegExp. Ja, aber ich will hier nicht länger dran hängen bleiben, weil sonst könnten wir nochmal stundenlang. Okay, also, Ed, geschrieben von Ken Thompson, der Standard-Unix-Editor und hat Regular Expressions. So, ja, hier, das nächste Buch. Eins der besten Computerbücher überhaupt, das es gibt. Von 84, geschrieben von Kernighan und Pike, also Personen, die genau hier mitentwickelt haben. Da drin steht von denen, die Unix geschrieben haben, die ganze Zeit mit Ed geschafft haben, die schreiben hier, so why are we spending time on such an old-fashioned program? Das ist übrigens kein Tippfehler, sondern die haben wirklich nicht an old-fashioned, sondern a old-fashioned geschrieben. Ja, 1984 ist Ed veraltet. Und wieso? Weil es Bildschirme gibt. Also für das ist Ed eigentlich eher nicht da. Ed ist ausgelegt für Lineprinter, wo ich eben eine Zeile rausdrucken kann. Beim Editierer sieht man ja normalerweise so seine Datei und editiert da drin rum. Das ist bei Ed nicht der Fall. Und deshalb ist Ed 84 eigentlich schon veraltet. Aber es lohnt sich halt doch, weil nur zwei Absätze weiter kommt dann hier, Ed ist halt eben überall da. Ed ist der Standard Unix Editor und der ist ja ziemlich effektiv. Weil wenn ich jetzt mal nur kleine Änderungen machen will, dann habe ich das mit Ed halt schon gemacht, bevor ich überhaupt meinen anderen Editor gestartet habe. Gründe für Ed. Der zweite Punkt ist vielleicht interessant. Ed ist direkt in /bin und er ist der einzige Editor, der in /bin ist. Das ist dann interessant, wenn man mal ein Problem hat und das User-Verzeichnis ist ja, also /usr, ist ja oft auf der extra Partition. Die kann man vielleicht nicht mounten, dann hat man keinen Editor mehr. Weil vi ist halt unter user-bin-vi. Und Ed ist der einzige Editor, der direkt unter /bin ist und /bin ist üblicherweise auf dem Root-Verzeichnis, auf der Root-Partition. Also es lohnt sich vielleicht in so einem Fall dann doch auch, wenn man Ed kann. Dann arbeitet Ed, braucht keine Escape-Zeichen oder so Zeug vom Terminal. Ed funktioniert einfach immer. Wenn das Terminal kaputt ist, dann, also wenn irgendwie da was zerschossen ist, dann funktioniert halt trotzdem, weil der muss keinen Refresh von der Seite machen. Er braucht auch quasi keine Bandbreite. Wer in der Richtung auf Rechner schafft über dünne Leitungen, der wird das dann zum Schätzer wissen. Man kann Ed gut in Shell-Skripte verwenden und vielleicht ist er auch ganz gut für Präsentationen, das wird sich jetzt rausstellen. Das Tolle an Ed ist, man sieht alles, was ich mache und man sieht es auch noch hinterher. Es ist nicht so, dass ihr irgendwelche Tasten drückt und ihr seht bloß das Ergebnis, sondern ihr seht alles, was ich mache. Ja, man muss Ed nicht benutzen, aber man sollte es benutzen können. Wie ruft man Ed auf? Der einzige wichtige Parameter ist minus s, das verwendet man in Skripte, dann macht Ed nämlich keine Statusausgabe. Aber ja. Dann alle Ed-Kommandos bestehen aus 0, 1 oder 2 Adressen, gefolgt von einem Befehl. Der Ed-Befehl ist üblicherweise ein Zeichen, also ein Buchstabe, zum Beispiel I oder A oder sowas. Das ist der Befehl. Und hinter dran irgendwelche Parameter. Adresse muss man auch oft nicht angeben, weil es für jeden Befehl Standardadresse gibt. Also normalerweise arbeitet Befehle auf der aktuellen Zeile. Erfolg wird natürlich nicht bestätigt und bei einem Problem sagt Ed halt Fragezeichen, weil man weiß ja normalerweise, was das Problem ist. Und falls man es mal doch nicht weiß, dann kann man sich auch eine richtige Fehlermeldung rausschreiben lassen, aber im Normalfall weiß man es halt. Ja, 30 Kommandos muss man lernen oder vielleicht auch nur die Hälfte, dann kann man den Editor benutzen. Also der Aufwand ist nicht so groß, man muss es nur machen. Hier, das sind mal so die wichtigsten. Wichtig ist da dabei, dass es etwas zeilenbasierend. Das heißt, die Kommandos arbeiten alle mit Zeilen. Wer jetzt hier oben I und A kennt, erinnert sich vielleicht an der VI und denkt, Formzeichen einfügen, nach dem Zeichen. Beim Ed ist zeilenbasierend, also vor der Zeile einfügen, nach der Zeile einfügen. Die einzige Ausnahme ist hier unter S-Substitute. Das ist eigentlich das einzige Kommando, das in der Zeile arbeitet. Alles andere arbeitet mit Zeile. Rechts oben die drei, die sind um Ausgabe zu machen. Print, Zeile rausschreiben mit N. Da kann man das Ganze, die rausschreiben mit der Zeilennummer davor. Und L, um irgendwelche nicht sichtbare Zeichen darzustellen. Also ein Tab oder das Klingelzeichen oder was man sonst in seiner Datei hier so drin hat. Ja. Adresse, die kann man eben vor die Kommandos stellen. Im einfachsten Fall einfach eine Zeilennummer. Die 4, man könnte jetzt schreiben 4P, dann schreibt dort vierte Zeile raus. Das Dollar ist ein Shortcut für die letzte Zeile und auch wieder hier in Anlehnung an reguläre Ausdrücke, wo das Dollar fürs Ende der Zeile. Also Dollar ist irgendwie immer Ende, letzte Zeile. Punkt ist die aktuelle Zeile. Ein Punkt ist eben auch üblicherweise die Standardadresse für die meisten Befehle. Man kann das Ganze jetzt sehr schön kombinieren. Zum Beispiel hier nächste Zeile wird man mit Punkt plus 1, also aktueller plus 1, aber man kann es abkürzen mit einem Plus. Und genauso minus minus ist halt Punkt minus 2. Aber man kann es auch beliebig kombinieren. Ich kann auch 4 plus schreiben und dann meine fünfte Zeile. Oder ich schreibe plus minus, dann meine ich aktuelle Zeile. Also beliebig kombinierbar. Und dann auch hier reguläre Ausdrücke. Seht's wieder. Da sind sie einbaut. Mit Slashes, nächste Zeile, die da drauf matcht. Und mit Fragezeichen, vorheriger Zeile, die da drauf matcht. Ich habe vorher gesagt, 2,2 Adresse pro Befehl. Oder bei manchen Befehlen, man kann die dann mit Komma aneinander hängen. Wie 1, Dollar sind alle Zeilen. Von der ersten bis zur letzten. Oder halt in beliebige Kombinationen, wie hier die vorherige Zeile bis zur nächsten, die auf Foo matcht. Ja, zur Demo. Ich würde sagen, ich lege einfach mal eine Datei an. Ad ist ein bisschen viel zum Tippen, weil dem ist Ad bei mir auf E gelinkt. Und zwar vielleicht mal ein Hello World Programm. Was? Oh, naja, Moment, das muss ich mal korrigieren. Dass wir hier ein bisschen... Sieht man jetzt alles? Ja. Ja. Okay. Da zeigt er jetzt die Datei Hello C gibt's nicht. Und das ist eigentlich auch seine gesprächigste Ausgabe, die er macht. Ich hänge jetzt Text an, bin in der nullten Zeile, hänge Text an mit A und gebe jetzt meinen Text ein. Der Text ist zum Beispiel, ja, schreibe einfach mal was runter und, ja, das ist schon gewollt so. Wir wollen ja nachher irgendwas zum Editieren haben. So, wenn ich fertig bin mit meiner Eingabe, schließe sie mit Punkt ab. Ein einzelner Punkt auf einer Zeile, also der reguläre Ausdruck, der dem entspricht. Anfang der Zeile, Punkt, Ende der Zeile. Schließt Eingabe ab vom I, A oder C-Kommando. Gut, jetzt ist mein Text drin. Ein Problem ist, man kann der Befehlsmodus und der Eingabemodus nicht so recht unterscheiden. Jetzt bin ich nämlich wieder im Befehlsmodus, weil ich habe mit Punkt ja meine Eingabe abgeschlossen. Um euch das jetzt zum erleichtern, also ich mache das normalerweise nicht, man kann sich mit Groß P einen Prompt anzeigen, der kommt immer dann, wenn man im Befehlsmodus ist. Können wir jetzt mal machen. Okay, jetzt möchte ich mir den ganzen Text mal, der in der Datei ist, auflisten lassen. Das heißt, ich mache 1, Dollar, alle Zeilen, print. Oder vielleicht, weil das schöner ist, mit N, mit Zeilennummern. Zeilennummern sind ziemlich gut, weil man adressiert ja über Zeilennummern. Und 1, Dollar ist eben die Standardadresse für P und für N. Dem kann ich auch einfach Komma P machen. Das ist genau das Gleiche, weil das halt Standardadresse sind. Okay, jetzt ist Komma. Das Void gefällt uns da nicht. Wegen dem möchten wir das in Int ändern. Wir können also sagen, die nächste Zeile, die auf Void matcht, so eine Suche geht außenrum, also wenn es hinter keiner mehr hat, fängt er vorne wieder an. Die möchten wir in der Zeile, möchte mir ersetzen. Na, das ist vielleicht zu kompliziert. Wir gehen in die Zeile. Wenn ich einen regulären Ausdruck angebe, dann gehen wir in die Zeile. Und in der Zeile möchten wir jetzt ersetzen. Und zwar Void ersetzen wir mit Int. Okay, und gebe sie uns aus. Jetzt steht da Int, vielleicht auch nochmal das ganze Programm. So, okay. Jetzt fehlt uns aber eine Return 0 irgendwo am Ende. Das heißt, wir können das von der letzten Zeile vor der letzten Zeile einfügen. Fügt vor der letzten Zeile ein. Return 0. Mit Punkt abschließen. Ihr seht jetzt auch hier vorne, da war kein so ein Stern. Und jetzt kommt der Stern wieder. Und gucken uns das Ergebnis an. Haben wir da Return 0. Ja, in der dritten Zeile irgendwie, das so habe ich früher mal programmiert. Wir möchten das jetzt ein bisschen mehr Kernighan und Ritchie-like. Wir gehen in die dritte Zeile und ersetzen jetzt hier die zwei Leerzeichen. Jeweils mit einem Zeilenumbruch. Zeilenumbruch, da muss ich das Zeilenende-Zeichen escapen und kann es dann so ersetzen. Und als Parameter habe ich G, das heißt global alle Vorkommen ersetzen. Die Zeile ersetzt jetzt alle, der Befehl, alle Leerzeichen in der Zeile mit einem Zeilenumbruch. Und wir gucken uns das an. Jetzt haben wir hier überall Zeilenumbrüche drin. Kommen wir da soweit mit? Okay. Jetzt vielleicht dann noch in der vierten Zeile. Ich muss ja jetzt nicht immer erst in vierter Zeile springen und dann was ersetzen. Ich kann auch gleich sagen, in der vierten Zeile möchte ich ersetzen. Und zwar die Klammer möchte ich ersetzen mit Klammer void. Und wenn ich hier hinter kein abschließendes Slash mehr mache, dann gibt er mir die Ersetzung immer gleich aus. Das ist ganz nett. So, jetzt haben wir hier unser Hello World.
Könntest du das Main noch wieder das Int setzen? Das gefällt mir besser.
Ja. Okay, ich gehe in dritte Zeile. Muss jetzt an der dritten Zeile, will ich am Ende ein Leerzeichen hinmachen. So, am Ende von der dritten Zeile ist ein Leerzeichen. Ich bin jetzt auch in der dritten Zeile. Zeilennummer kann man sich so ausgeben. Und mache da jetzt mit einem Join, hänge die nächste Zeile hinterhin und kann mir hier jetzt die aktuelle Zeile ausgeben lassen. Oder halt eben alle Zeile. Ja, soweit. Das Problem, in welchem Modus wir sind, haben wir gelöst mit groß P. Ach, vielleicht könnten wir mal noch eine Fehlermeldung produzieren. Wir gehen in zweiter Zeile und ersetzen Fu mit Bar. Jetzt kann er das natürlich nicht machen, er beklagt sich. Und mit H geben wir aus, was unsere Fehlermeldung ist. Ja, dann sollten wir vielleicht mal, nachdem uns die Datei jetzt so gefällt, die rausschreiben mit W. Und zwar direkt mit W, weil der Dateiname haben wir ja schon angegeben. Also er hat schon einen Dateiname, wo es hinschreibt, nämlich hallo.c. Und W ist jetzt ein Kommando, das mal eine Ausgabe macht. Und zwar macht es als Ausgabe, wie viele Bytes es geschrieben hat. Das können wir ja mal nachgucken. Mit Q verlassen wir das ganze Ding. Und zwar mit wc-c. Also wie viele Characters sind in hello.c? 70. Also, das stimmt.
Wieso waren wir dann damals so gesprächig
bei Git? Bei was bitte?
Wieso waren wir, die Kommandos sind ja alle sehr quiet, ja? Mhm. Wieso hat man ausgerechnet W so gesprächig gemacht, dass man da jedes Byte angeben lässt, dass man schreibt?
Das ist halt vielleicht eine interessante Sache, wenn man nicht so zuverlässige Festplatte hat oder ich weiß nicht. W macht man ja auch nicht ständig. Also ich weiß nicht, wieso es so ist. Wenn man das nicht will, kann man ja auf der Kommandozeile minus S übergeben, dann macht das so Sache nicht. Also W ist eigentlich, ich glaube, die einzige Ausgabe, die er so als Statusausgabe macht und die ist dann bei minus S nicht dabei. Also wenn einem das lieber ist.
Wenn ihr diese Blubberei von der ED zu viel haben, sie dafür auch
Ja, genau. Also eigentlich für Skripte halt, weil da will man keine Ausgabe. Aber ja, ich meine, wenn man zu viel Gelaber haben will. Vielleicht noch eins, mir editiert er nochmal die hello.c. Er gibt am Anfang auch immer an, wie viele Zeichen er eingelesen hat. Und ist am Anfang in der letzten Zeile. Zum Ersetzer. Und zwar, was übersetzt man? In der fünften Zeile, man möchte nicht Hello, sondern Hello World haben. Jetzt könnt ihr das so machen. Hello ersetze mit Hello World. Man muss ein bisschen viel tippen. Und bei dem kann man hier einfach zu Unzeichen immer. Und wird bei der Ersetzung ersetzt durch alles, das was vorne matcht. Also jetzt ersetze ich Hello mit Hello World. Das Unzeichen ist da interessant. Und genauso kann man die letzte Regular Expression, die man hatte, indem man Leere angibt, verwendet mit letzter. Jetzt ersetzen wir Hello mit Hi. Ja, also das sind so Sachen, die es einmal ein bisschen erleichtert, gerade mit dem S-Kommando. Im VI geht es mit Doppelpunkt, wenn du im X-Modus bist, dann geht es auch so. Also ihr wisst zumindest nicht, dass es nicht so geht. Und sonst kann ich ja immer noch so Sub-Expressions nehmen mit Klammer und die kannst du dann mit Backslash 1 und so darauf zugreifen. Wenn ich jetzt beenden will, dann modst du. Wieso modst du? Weil er erwartet, dass ich speichere. Also add ist eigentlich ziemlich nett, finde ich. Wenn man nicht speichert, das ist sowas, das macht er nicht, dann beendet er nicht, außer man will es doch. Also, wenn man beendet, dann fragt er erst nochmal, und wenn man aber dann nochmal sagt, ja, ich will beenden, dann beendet er auch wirklich. Ja, so viel zu add vorerst. Wir müssen ein bisschen Gas geben. aus add ist grep raus entstanden. Grep ist nämlich einfach nur ein Standalone-Programm für das Add-Kommando, für das Global-Kommando, das für jede Zeile, wo das passt, Print ausgibt. Und das ist halt Regular Expression. Also kann man Add verwenden und weil das halt so viele Leute so oft braucht haben, hat man halt einfach da ein Programm draus gemacht und jetzt wisst ihr auch, wieso grep heißt. Dann ist add x raus entstanden, das ist ein verbessertes Extended Add und VI ist visuelle Oberfläche für x. Genau, das grafische Frontend. Also wenn ihr der VI verändert und ab und zu mal Doppelpunkt drückt und da unter irgendwas eingebt, das ist x. Da kann man auch ganz neu wechseln, indem man groß Q drückt, dann hat man x und x bedient sich wie add, dann hat man einen Zeiler-Modus. Mit VI kommt man dann wieder zurück. Probiert es mal. Ja, und SED hat sich rausentwickelt. Damit sind wir bei SED. SED macht aus Add, aus dem interaktiven Editor, ist SED ist quasi ein Hack dafür, um Add in der Pipeline zu verwenden. Das Konzept Pipelines ist ja sehr populär bei Unix. Und mit Add passt das Add so ganz, weil das ist halt für einen User da. Wenn wir hier Add haben, dann haben wir hier Standard in. Da kommen halt bei Add Befehle rein. Und bei Standard out kommt vielleicht ein Feedback. Und hier unten arbeitet Add irgendwo mit so einer Datei. Genau. Bei SED wird das Ganze jetzt ein bisschen umgedreht. Und zwar habe ich hier SED. Kommt jetzt hier von hier unten und meine Daten kommen über Standard in und Standard out. Also hier Data. Also der Benutzer sitzt jetzt quasi eher hier und hier sitzt der Benutzer hier. Das wird umdrehen, deshalb kann man es eben in der Pipeline verwenden. Ja, ironisch an der Sache ist, SED ist eigentlich nur ein Add für Pipelines, Und wenn heutzutage jemand in einem Skript irgendwas nicht in der Pipeline editieren will, dann nimmt er halt SED-I, das macht der In-Place-Editing. Also das, was hier reinkommt, wird wieder in die Datei zurückgeschrieben. Aber genau das ist ja das, für das Add da ist. Also SED-I, das ist vorwärts und wieder rückwärts. Der Unterschied zwischen Add und SED. SED arbeitet auf so einem Zeilenverarbeitungszyklus. Das heißt, eine Zeile wird eingelesen, alle Kommandos werden abgearbeitet, nächste Zeile wird eingelesen, alle Kommandos werden abgearbeitet, nächste Zeile. So arbeitet SED. Was es nicht mehr gibt, sind so Vorwärts- und Rückwärtsadressen. Das heißt zum Beispiel die Zeile 4 plus, was ich vorher gezeigt habe. Also 4 und einer drauf, sowas gibt es bei SED nicht. Sondern man kann immer bloß sagen, genau die Zeile, also die vierte Zeile oder eine Zeile, wo das matcht. Der Hold Space, das ist quasi wie wenn man genau eine Variable hat. In die kann man irgendwas reinspeichern und irgendwas rauslesen. Ist ganz sinnvoll, wenn man irgendwas Komplizierteres damit verarbeiten will, aber braucht man für einfache Sachen nicht. Und die Kommandos, die dahinter stehen, die arbeiten eben mit dem Hold Space. Labels und Branches gibt's, das heißt Go-Tos, und damit ist SED Turing vollständig. Die I- und A-Syntax, was bei Add eben A ist und dann die Zeile und nachher ein Punkt, ist bei SED ein bisschen anders und leider schlecht gelöst. Man muss dann jedes Zeilenende mit einem Backslash schützen. Also im Normalfall will man möglichst eher nicht mit I und A arbeiten. Ja, zu Add gibt es nicht so viel zum sagen, weil eigentlich ist, wenn man Add, also zu SED muss man nicht so viel sagen, weil wenn man Add kann, kann man fast schon SED. Und SED ist auch von den Programmen, die ich heute vorstelle, das, was heutzutage noch am bekanntesten ist. Also ein paar Beispiele zeige ich, aber wenn man sich das zu Add anguckt, dann kann man fast schon SED. Ja. Ja. Wir fangen halt mal an mit dem, was man gern so macht. Wir emulieren einfach das Kommando cat. Cat gibt einfach seine Eingabe auf der Ausgabe wieder aus. Und zwar holen wir unsere Eingabe aus der Datei hello.c, schieben sie so zu SED rein, wir übergeben ein leeres Programm und was kommt raus? Das gleiche, was bei was cat auch machen wird. Also es wird einfach ausgeben, was reinkommt. Mit dem Lehrerprogramm, das macht SED ganz automatisch. Das hier wäre jetzt doppelt gemoppelt. P heißt print, also gebt die Zeile aus. Und das würde für jede Zeile machen, aber das ist Standardkommando, macht SED automatisch. Dass jede Zeile ausgeben wird, automatisch ausgeben wird, kann man mit minus N verhindern. Jetzt wird eben nichts automatisch ausgeben, aber wenn man hier wieder das Print-Kommando reingebt, dann schreibt er jeder raus. Wir könnten hier zum Beispiel auch sagen, schreib uns nur dritte Zeile raus. Also in der dritten Zeile macht das Print-Kommando und wir kriegen nur dritte Zeile. Am häufigsten wird SED jedoch eingesetzt, um irgendwelche Ersetzungen zu machen. Und zwar möchte ich in dem Programm, die Hauptmethode soll nicht main heißen, sondern foo. Dann mache ich das so. Während die Daten da durchfließen, wird in jeder Zeile main mit foo ersetzt. Und raus kommt das gleiche Programm, bis auf das, dass da halt foo steht. Ich denke, das ist das, was ihr kennt, wenn ihr mit SED gearbeitet habt. Ich könnte jetzt hier auch sagen, ich will nur in der fünften Zeile main mit foo ersetzen. Das ändert bei dem Programm gar nichts, weil in der fünften Zeile hat es halt eben kein main, kein Wort main. Ja, so viel zu SED. Also,
Mhm.
Das ist sehr gut, weil das Beispiel habe ich hier noch. Grundsätzlich ist so, dass SED einen Zeilerumbruch nicht direkt matchen kann in der Zeile. Also man kann nicht sagen, ich möchte den jetzt ersetzen, weil der ist in der Zeile nicht drin. Aber es geht über Umwege doch. Wir verschieben das mal noch ein bisschen nach hinten. Also es kommt auf jeden Fall. Eins hier dazu vielleicht noch. Und zwar mit den Bereichen, Adressbereiche. Und zwar, ich lese jetzt hier mal, ich habe hier eine Datei vorbereitet, die heißt with empty lines. Da hat es einfach Zeiler, in jeder Zeile steht halt ein Buchstabe und es gibt ein paar Zeiler, die sind ganz leer. Und was wir jetzt hier machen möchten, ist mehrfache Leerzeile zu einer Leerzeile zusammenfassen. Manche können vielleicht hier cat-s, das macht nämlich genau das. Und da kommt dann das raus. Also mehrfache Leerzeile wird dann jeweils zu einer zusammengefasst. Die Abstände sind ein bisschen groß, also sieht so aus, wie wenn es zwei wäre, aber es ist jeweils eine Leerzeile. Wenn man das mit SED machen will, dann braucht man irgendwie so Adressbereiche. Wir holen es uns hier rein, nach SED. Und jetzt machen wir es so, SED minus, minus N. Wir geben jetzt standardmäßig nichts aus. Und sage jetzt, jede Zeile, in der was drin ist, das, wenn ich einfach auf den Punkt match, heißt es, irgendein Zeichen. Wenn irgendein Zeichen in der Zeile drin ist, das ist meine erste Adresse. Und meine zweite Adresse ist eine Zeile, in der nichts drin ist. Das heißt, auf der Zeile Anfang folgt sofort das Zeile Ende. Und das möchte ich ausgeben. Also ganz simpel formuliert wäre das, von der Zeile, in der was drin ist, bis zu der Zeile, in der nichts drin ist, gebe ich alles aus. Jetzt haben wir aber mehrere Zeilen aneinander, in der was drin ist, und auch mehrere Zeilen hintereinander, in der nichts drin ist. Wegen dem darf man das jetzt so simpel betrachten, sondern man muss den Adressbereich so verstehen, wenn die erste Adresse passt, dann wird das Kommando hier hinter angeschaltet. Und wenn die zweite Adresse passt, wird das Kommando hinter abgeschaltet. Das ist, so muss man das sehen. Man darf nicht sagen, von da bis da, weil dann kommt man irgendwie bei komplexeren Problemen nicht mehr weiter. Man muss sich das so vorstellen, hier wird es angeschaltet, hier wird es abgeschaltet. Und wenn man das jetzt hier anguckt, hier in der Zeile wird das Kommando angeschaltet. Ah, sehen Sie den Mauszeiger? Ja. In der Zeile wird das Kommando angeschaltet, das heißt, sie wird Ausgeber. In der Zeile ist schon angeschaltet, aber es wird nochmal angeschaltet, sie wird Ausgeber. In der Zeile, die wird Ausgeber und danach wird es abgeschaltet. Das ist so, das Abschalten ist immer nach der Zeile. Deshalb haben wir hier die eine Leerzeile und in der ist das Kommando schon abgeschaltet, wird wieder abgeschaltet. Bei dem wird die nicht mehr Ausgeber. Soweit klar? Also, merkt euch das, der Adressbereich ist nicht von bis, sondern Kommando Anschalter, Kommando Ausschalter. Ob jetzt hier 1 und 4 steht, dann heißt es halt, in der ersten Zeile wird es angeschaltet, in der vierten Zeile wird es abgeschaltet. Und wenn jetzt hier halt irgendwelche Ausdrücke, reguläre Ausdrücke steht, dann kommen halt komplexere Situationen vor. Ja, aber ich muss weitermachen. Vielleicht kommt nachher nochmal ein Beispiel zu dem. Achso, ich soll es ausführen? Genau. Macht eben genau das gleiche wie cat-s, wie ich es beschrieben habe.
Wenn die Datei mit mehreren Leerzeilen beginnt.
Sehr gut. Machen wir halt mal. Wir editieren die Datei, fügen vor der ersten Zeile eine Leerzeile ein und nochmal eine Leerzeile. Okay. Gebe jetzt uns aus, also mit zwei Leerzeilen und dann der Rest von der Datei. Speichere beenden. Also, das wird dann wohl.
Ich kann mich ausschalten wegen minus n.
Ja, das hat mit dem mal nichts zum Tor, mit dem minus n. Aber das heißt wohl vermutlich, dass jedes Kommando standardmäßig am Anfang ausgeschaltet ist. Ist auch logisch, weil wenn ich hier nicht das habe, sondern 4,5, dann wird ja die erste Zeile auch nicht ausgeben. Sondern in der ersten Zeile ist das Kommando P noch ausgeschaltet, in der zweiten auch, in der dritten auch, in der vierten wird es angeschaltet. Also ist jedes Kommando am Anfang mal ausgeschaltet. Solange bis halt erste Adresse passt. Okay? AWK. AWK ist das dritte Programm, das ich vorstellen will. Vielleicht das Programm mit dem einfallslosesten Namen. Das heißt nämlich einfach nach seinem Schöpfer, Aho Weinberger Kernighan. Aber es steht auch für awkward und das heißt sowas wie hässlich. AWK ist nicht hässlich, glaube nicht, aber es ist halt ein Wortspiel, ein nettes. AWK gibt es in zwei Arten, einmal als Old AWK. AWK wird im Englischen üblicherweise als Org ausgesprochen, also wie ein Awkward. Old Org von 77. Und dann haben die gleiche Autoren das Ganze nochmal überarbeitet und haben in 85 ein New Org rausgebracht, das eben ein paar Features mehr hat, wie zum Beispiel Funktionen. Das gab es damals noch nicht. Und New Org ist jetzt ja das einzige Programm, das jünger ist wie ich. das hier sind eigentlich mehr, wie muss ich das sagen, da geht es mir nicht um einzelne Implementierungen, sondern um eine Sprachbeschreibung. Von New AWK gibt es jetzt Implementierungen, die GAWK heißen, MAWK und was auch immer. Das hier sind jetzt vielleicht, die zwei sind nicht, da sind nicht Implementierungen gemeint, sondern Sprachdefinitionen. Also das sind halt, klar, das sind die ersten Implementierungen. Aber GAWK wäre einer von vielen Klone.
Ja, aber GAWK kann auch ein bisschen was anderes als andere AWKs.
Ja, das ist so. Also vor allem gerade die Implementierungen von GNU, die sind natürlich erweitert um 100 Features mehr. AWK ist neben der Shell zweite Skriptsprache, die laut POSIX definiert ist, dass er auf jedem Unix vorhanden ist. Also Perl oder so ist zwar vielleicht oft installiert, aber da steht nichts in POSIX drüber drin. Also zwei Skriptsprachen sind da definiert, und zwar Shell und AWK. AWK kann man verstehen als Mischung aus SED und C. Und zwar, die Sprache sieht aus wie C, aber die Art, wie die Datenverarbeitung abläuft, die ist nämlich genauso wie bei SED, also in der Pipe. Data kommt rein, Kommandos kommen von irgendwo von der Kommandozeile oder aus der Datei und Data geht wieder raus. Also auch hauptsächlich für Pipelines gemacht. Für was verwendet man AWK? In erster Linie für Textverarbeitung. Man könnte vielleicht auch sagen, für das meiste, für was Leute heutzutage Perl verwendet man. Kann man auch AWK verwenden. Nicht für alles natürlich, aber Perl ist halt so, und zwar AWK nicht gut genug. Es ist dafür da, oder das ist eigentlich einer von den Hauptgründen, wieso es AWK gibt. Wenn man komplexere Sachen in der Shell macht, dann wird da halt große Pipelines draus, das heißt Cut und Grep und Paste und dann machen wir vielleicht nochmal SED und dann machen wir nochmal Grep. Und um das zu verhindern, vermeiden, weil irgendwann wird es halt einfach hässlich, das geht mit AWK viel, viel besser, wenn es halt um Textverarbeitung geht. Und AWK kann auch Floating Point und laut POSIX, also das einzige in POSIX definierte Programm, das Floating Point macht unter Unix. BC ist zwar auch in POSIX definiert, aber das muss nicht vorhanden sein auf einem Unix-System. Wie verwendet man AWK? Genauso wie SED auch. Also ich habe meine Befehle irgendwo auf der Kommandozeile. Das wäre das Erste. und halt hinter Eingabe- und Ausgabeumleitung. Oder in der zweiten Zeile mit minus F kann ich ja Datei angeben, wo die Befehle liegen. Das ist bei SED 1:1 gleich. Der Programmflow, also wie Daten da durchgehen, wie gearbeitet wird, ist genauso wie in SED. Also auch Zeile einlesen, Befehle anwenden, nächste Zeile einlesen und so. Was AWK anders macht oder was da toll dran ist, ist, dass es automatisch jede Zeile aufsplittert, oder jede Zeile ist vielleicht auch schon zu speziell. Die Eingabe wird aufgesplittet in Records. Ein Rekord ist normalerweise eine Zeile, kann man aber ändern. Und jede Zeile oder jeder Record wird wieder aufgesplittet in Felder. Und ein Feld ist normalerweise ein Wort, das heißt getrennt durch Whitespace. Kann man aber auch ändern. Ja, das wird ganz automatisch gemacht. Und ein AWK-Programm besteht, also ein SED-Programm besteht einfach aus Add-Befehle. Jeder Befehl ist ja eigentlich nur Adresse und ein Buchstabe. Bei AWK ist das ein bisschen mehr, weil der Programmcode ist ja so ähnlich wie in C. Und zwar besteht das aus Blöcke. Einfach eine Liste von Blöcke und jeder Block ist eine Condition am Anfang. Wann wird der Block ausgeführt? Oder keine Condition, heißt, er wird immer ausgeführt. Und dann in geschweifter Klammer dahinter irgendwelche Befehle, die der Block sind. Wird dann klarer, wenn ihr es mal seht. Was haben wir für Features? Wir haben Variablen, gibt es bei SED jetzt nicht. AWK fühlt sich schon wie eine ganz normale Programmiersprache, fast. Assoziative Arrays gibt es, Funktionen seit in AWK. Wir haben Pattern Matching, also reguläre Ausdrücke sind Basis von AWK. Und hier jetzt auch Extended Regular Expressions, also die andere Art, die ich vorher mal andeutet habe. Ein bisschen mächtiger. Das ist das, was in EGREP drin ist. Und Basic Regular Expressions ist das, was in GREP drin ist. Wer den Unterschied kennt. Mint Dynamic Typing macht alles automatisch. Eigentlich ist AWK überhaupt ziemlich High-Level. Also man muss sich, Pointer, sowas gibt es nicht. Um das ganze Low-Level-Zeug muss man sich nicht kümmern, sondern halt wie so eine Skriptsprache halt so ist. Was haben wir für Statements? Sieht aus wie C, also wir haben if, wir haben while, do while, wir haben eine Vorschleife, wir haben auch eine zweite Art von Vorschleife, nämlich ja sowas wie for each, also bis es so aussieht wie in der Shell, da sieht es ja auch so ähnlich aus. Ja, print und printf sind in AWK Statements. Merkt man als Benutzer nicht so arg viel, bis auf das, dass man halt die Klammer danach weglassen kann. Und man kann vor allem print und mit printf direkt wie auf der Shell umleiten in der Datei. Also ich kann sowas hinschreiben wie print foo. Hier brauche ich keine Klammer, weil es ist halt ein Statement, aber ich könnte sie hinmachen. Und das schreibe ich in die Datei. /tmp/a. Sowas kann ich machen. Oder ich kann es auch direkt in irgendein Programm reinpipen. Da geht also viel, was auf der Shell direkt auch geht. Funktionen und Operatoren. Also das ist Operatoren oben. Arithmetik ist genau wie in C. Gibt es keinen Unterschied. Oder so gut wie keinen Unterschied. Für I.O. Ich kann mit Getline auch manuell nächste Eingabezeile reinlesen. Oder ich kann mit Getline auch wieder mit Eingabeumlenkung aus der Datei lesen. Für Textbearbeitung da, wegen dem gibt es da einiges. Sub ist das, was in add das S-Kommando ist. Also macht Substitute. Und gsub ist das, was in add das S mit dem Parameter hinter g ist. Also ersetze alle. Und sonst zum meisten dürfte ja auch klar sein, int ganz am Ende rundet halt auf eine Ganzzahl oder schneidet ab, eins von beiden. Variable wäre zum Erwähnen. Das sind standardmäßig definierte Variable, die hier zum Beispiel als erstes RS, Record Separator, gibt an, wie werden meine Records unterteilt. Also standardmäßig ist das Newline und macht aus jeder Zeile einen Record. NR als Number of Current Record, da kann ich irgendwo im AWK-Skript eben abfragen, in welcher Zeile von der Eingabe bin ich denn? Oder ich muss eigentlich sagen, in welchem Record von der Eingabe. Und dann halt andere Sachen wie OFMT, das steht für Output Format, da kann ich angeben, wie war der Zahler ausgeben, Gleitkommazahler in welcher Darstellung und so. Man kommt da mit der Zeit so dahinter, was man da damit anstellen kann. Wichtig am Anfang ist eigentlich nur NR und NF. Also, was ist die aktuelle Zeilennummer? Und NF führt Anzahl der Felder in der aktuellen Zeile. Und das Letzte, bevor ihr mal Code seht. Ich habe vorher gesagt, ein AWK-Skript sind immer Condition und Block dahinter. Und hier sind jetzt Beispiele für Conditions. Der Block ist immer bloß andeutet. Die können eigentlich beliebiger Art sein. Zum Beispiel ganz oben, NR gleich 1, heißt, wenn wir in der ersten Zeile sind. Ich verwende die Variable, die standardmäßig definierte Variable, die automatisch von AWK in jeder Zeile inkrementiert wird, und frage halt, sind wir in der ersten Zeile. Oder im zweiten genauso, in der ersten Zeile schalten wir das Kommando an und in der fünften Zeile schalten wir es wieder aus. Genauso die Regular Expression. Immer wenn die zutrifft, wenn die matcht auf die Zeile, dann führen wir den Block aus. Oder dann hier mal, das wäre jetzt ein String-Vergleich. Wenn das erste Feld in der aktuellen Zeile, $1, das erste Feld, das AWK automatisch splittet im Whitespace, wenn das gleich String ist, dann wird der Block ausgeführt. Oder hier jetzt mit dem Match-Operator. Das Ganze nicht als String-Vergleich wie hier, sondern als regulärer Ausdruck, der matcht. Also wenn die Zeile auf den Ausdruck matcht, oder andersrum, wenn der Ausdruck auf die Zeile matcht, auf das Feld matcht, auf das erste, dann wird der Block ausgeführt. Also da ist man sehr flexibel, da kann man auch beliebig verschachteln und alles. Da kann man sich mit boolsche Ausdrücke beliebig rumschlagen. Oder hier die zwei spezielle Marker. Beginn heißt, die Blöcke werden ausgeführt, bevor die erste Zeile eingelesen wird. Also ganz am Anfang vom Programm oder End, nachdem man das ganze Eingabe abgearbeitet hat, dann kommt zum Schluss der Endblock oder die Endblöcke. Aber jetzt sollte ich vielleicht mal was zeigen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Was machen wir denn da? Vielleicht als erstes mal das, was viele von euch auch schon kennen. Wir nehmen hier eine Datei, die heißt ABC. Die hat einfach in jeder Zeile einen Buchstabe drin. Und, die ist schlecht. Wir nehmen die Ausgabe vom Mount-Kommando. Das ist eigentlich egal, was da drin steht. Wir haben halt einfach verschiedene Zeilen und die Zeilen sind hier mit Leerzeichen, hat verschiedene Wörter drin. Und jetzt möchten wir immer nur das erste haben. Das ist das Mount. Pipen jetzt nach AWK. Und sage da ohne Condition davor, das heißt in jeder Zeile, machen wir ein Print. Das ist also jetzt ein Block, der Call Condition hat, deshalb er wird immer ausgeführt. Und das. Genau, print $1. Wir möchten das erste Feld ausgeben. Genau. Oder vielleicht mal das fünfte Feld. Der Typ vom Dateisystem. Das ist das, wie AWK eigentlich auch am meisten benutzt wird. Also wer von euch AWK verwendet hat, aber nicht so wirklich viel, dann wird er das kennen, schätze ich mal. Sieht man oft in Pipelines irgendwie. Und es geht halt auch sowas wie $1, $5, dann haben wir das erste und das fünfte Feld. Das ist eigentlich aber auch die Anwendung von AWK, für das AWK gar nicht da ist. Weil, also man kann es natürlich machen, aber eigentlich verwendet man da dafür Cut. Mit dem Delimiter Leerzeichen und das erste Feld. Da brauchen wir kein tolles AWK, das alles Mögliche kann, da können wir einfach Cut verwenden. Und wir können auch sagen, das erste und das fünfte Feld.
Cut hat aber immer das Problem, wenn du mehrere Leerzeichen zum Formatieren drin hast, dann klappt das nicht.
Das macht er nicht? Ah, okay. Ja, genau, das ist jetzt der Fall. Das fünfte und das erste. Kat sagt nur, die Felder war das Ausgeber, aber nicht in welcher Reihenfolge. Und da kommt jetzt eben genau hier unser AWK ins Spiel. Da geht das erst das fünfte und dann das erste. Oder halt auch sowas wie hier irgendein String und dann das fünfte und dann das erste. Oder dann das erste und dann das fünfte. Also sowas geht da ganz toll. Und wenn man hier das Komma weglässt, benachbarte Strings war da zusammengehängt, also dann kommt kein Leerzeichen. Was man oft sieht, ist, mir macht hier ein Grep, und zwar möchten wir alle nur die HDA im Namen haben, und dann machen wir AWK und gebet aus, vielleicht das erste und ja, das reicht eigentlich, das erste Feld. So, also wir haben die Ausgabe, wir filtern nur die Zeile, die HDA drin haben und die da geben wir jeweils das erste Feld aus. Funktioniert genau so, aber das Grep brauchen wir hier gar nicht. Weil ich kann hier vorne ja Bedingungen angeben und sage, nur für alle Zeiler, in denen HDA drin ist, geben wir das erste Feld aus. Also da kann man sich oft der Grep sparen. Allerdings, wenn man wirklich sehr viel Input hat, mit wenigen Zeilen, die matchen, ist effektiver, man wird erst den Grep machen, um mal vor zum Filtern, weil Grep halt deutlich schneller ist wie AWK. Und dann, also dann wäre das durchaus berechtigt, das Grep da extra zu haben. Floating Point. Siebtel zum Beispiel. So, wenn ich das jetzt so abschicke, dann macht er erstmal nichts. Weil er wartet auf Standardeingabe, auf Input. Und dann, nachdem der Input gekommen ist, in jeder Zeile gibt er ja 22/7 aus. Und nächste Zeile, und dann gibt es wieder aus. Das möchten wir ja normalerweise nicht. Wir machen hier so einen Beginn-Marker. Bevor man die erste Zeile einlesen, geben wir mal 22/7 aus. Und danach stellt er fest, ach, wir haben ja sowieso nichts anderes mehr. Wenn nur Beginn-Statements drin sind, dann können wir auch direkt aufhören. Also dann wartet er gar nicht mehr auf eine Eingabe. Ah ja, und jetzt können wir hier gerade so schön eine Variable einsetzen, weil das Ausgabeformat, das gefällt uns jetzt so ganz. Ich habe vorher gesagt, Output-Format. Da kann man hier, wie das bei Printf halt so geht, das Ganze angeben. Also hätte gern 20 Nachkommastellen und das Ganze in der Floating Point Darstellung.
Sowas wie Printf nicht in AWK direkt?
Doch. Das gleiche wäre auch so möglich. Das OFMP, das setzt halt global. Ich kann hier auch mit Printf und dann sage ich hier %.20f und Printf macht nicht automatisch eine New Line hinter, weil dann brauchen wir das, ist ja auch bekannt. Und dann habe ich das genau gleich. Genau. Wie kann man ein Cat emulieren? Hier haben wir unsere Hello-Datei wieder, AWK. Ein leeres Programm, das funktioniert nicht, weil AWK nicht automatisch was ausgibt. Aber, jetzt vorher eigentlich schon fast gesehen, mit einem Block, der immer zutrifft, gebe ich einfach, also wenn ich Print so hinschreibe, dann ist das gleiche wie, also hier ist Print das Statement, aber wenn man es als Funktion sieht, und das darf man auch so schreiben, dann ist das so, dann ist das gleiche wie das. Mit dem einen Argument $0, $0 ist ganze Zeile. Und weil das angenommen wird, dass man das vermutlich will, wegen dem kann man das einfach weglassen. Also hier hätten wir jetzt ein Cat emuliert. Mit geschweifter auf, Print, geschweifter zu. Aber.
Zeilennummer davor machen?
Ja. Ne, so. Kein Dollar $NR, sondern nur NR. NR ist die Variable, in der, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Dollars, wenn das von der Shell anders gewöhnt ist und so. NR ist die Variable wie in C, in der die aktuelle Zeilennummer drin steckt. Dollar NR wäre die Variable, die so heißt wie die aktuelle Zeilennummer. Und dann würde ich das zum Beispiel so machen hier. Also als erstes Zeilennummer und dann gesamte Zeile. Das können wir jetzt eigentlich mit Printf und so noch formatieren. Und es geht halt echt schnell. Das kann man mal geschwind nachschreiben, da braucht man kein Programm dafür. Ich meine, das sind 15 Zeichen. Nochmal zu unserem Cat. Das Cat ist uns eigentlich nur zu umfangreich. Jetzt haben wir vorne schon die Condition weggelassen, aber wir können jetzt einfach andersrum machen. Wir schreiben der Condition nach und lassen den Block weg, weil der Standardblock ist eben genau der. Der Standardblock ist print. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir nehmen hier einen regulären Ausdruck, der immer passt. Immer passen tut der Zeile Anfang, den gibt es in jeder Zeile. Und das ist jetzt genau das gleiche wie das. Und weil das ja der Standardblock ist, lassen wir das weg. Aber ich meine, 3 Zeichen ist halt immer noch zu viel. Wir können die einfache Bedingung nehmen, die true ist. Und das ist halt 1. 1 ist true. Und naja, weil wir hier nichts mehr quoten müssen, geht der AWK 1 und wir in der Cat. Ja. Na, 1 hier. Und zwar ein WC. WC, nicht so ein WC, sondern ein anderes, gibt uns aus die Anzahl der Zeilen, die Anzahl der Worte und die Anzahl der Characters. Und das kann man auch ganz schnell in AWK tippen. Man wird natürlich das vorhandene WC verwenden, aber ganz viele von den Utilities, die man halt so hat, wie head und tail und tag und wc und so, das kann man alles ganz einfach mit AWK mal selber machen, so als Fingerübung. Und zwar in jeder Zeile zählen wir mal die Worte. Ich kann hier einfach plus gleich schreiben, weil jeder Variable ist automatisch mit 0 initialisiert oder mit einem leeren String, halt immer was man braucht. Ich zähle zu die Worte dazu die Anzahl der Felder in der aktuellen Zeile. Also in jeder Zeile zähle ich das W hoch um die Anzahl der Felder. Und Anzahl der Felder in der Zeile sind Anzahl der Wörter in der Zeile, weil ja Whitespace und so drin ist. Und die Variable C, die für die Characters steht, zähle ich hoch um Length 0, also die Länge der Zeile, plus 1, das brauche ich wegen dem Newline-Zeichen, das ist da nicht einbaut. Und deshalb kann ich wieder weglassen, weil das ist ein Standardargument, also das wird angenommen. Length nimmt automatisch Länge der Zeile an. Okay, das mache ich in jeder Zeile. Und nachdem wir fertig sind, gebe ihn aus, print, als erstes mal die Anzahl der Zeilen. Die haben wir ja hier, Number of Records, dann W, die Anzahl der Worte und zum Schluss C, die Anzahl der Characters und so haben wir unsere Ausgabe. Das gibt es unter Unix nicht. Also das ist natürlich, das ist ein grundsätzliches Problem und wegen dem, man sollte jede Zeile mit Newline aufhören lassen, weil sonst einige Programme wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so, aber weil die dann halt nicht ordnungsgemäß arbeitet. Also man, unter Unix ist anzunehmen, dass, oder es sollte so sein, dass jeder Zeile, jede Datei auf Newline aufhört. Das letzte Zeichen jeder Datei sollte ein Newline sein. Gut. Real-Life-Examples. So, das bis jetzt war eigentlich alles konstruiert. Problemstellungen, die man sich halt so überlegt, wie können wir irgendwas gut zeigen oder so. Jetzt geht es dazu über, Problemstellungen, die tatsächlich auftauchen. Und natürlich löse ich täglich irgendwie so Sachen. Ich arbeite, also an Tagen, an dem ich am Computer bin und nicht AWK einsetze, das gibt es eigentlich gar nicht. AWK ist so geschickt, wenn man es mal kennt. Und als Quelle für meine Probleme habe ich jetzt mal debianforum.de verwendet. Da bin ich aktiv und da kommt halt ja alle paar Tage, jede Woche kommt auf jeden Fall mal irgendein Problem, das sich ganz geschickt mit AWK lösen lässt. Und alles, was ich jetzt hier vorstelle, gibt es auch tatsächlich da. Also jedes Problem ist da von jemandem gestellt worden und die Lösungen, die da sind, sind von mir oder von anderen Personen dann genauso oder so ähnlich gebracht worden. Also das meiste dürft ihr da 1:1 finden, wenn ihr im Debian-Forum nach Mailo und AWK sucht, dann kommen die ganzen Threads drauf. Wir fangen mal an mit dem Problem. Da hat einer verwendet Remind. Remind ist ein Programm, um sich an Termine erinnern zu lassen. Und der hat folgende Datei. Ich mache das hier mal wieder ein bisschen sauber. So sieht dem seine Eingabe aus. Also irgendwie vorne ein Datum, dann kommen wir zu Sternchen und hinter eine Beschreibung. Also hier steht jetzt halt Termin 1 als Platzhalter, das könnte auch Geburtstag von Heinz heißen. Was die Sterne heißt, weiß ich überhaupt gar nicht. Ich habe halt, das Problem ist so gestellt worden, das ist die Eingabe, die er hat und dann hat er drunter geschrieben, das ist die Ausgabe, die er will und dann eben nur beschrieben, was passieren soll. Und zwar, was soll passieren? Er will das jetzt zusammengefasst, Termin 1 und Termin 2 ist am gleichen Tag. Das soll nach nur ein Datum davor sein, dann Termin 1 und Termin 2 aufgelistet, dann das letzte Datum und Termin 3 und das alles auf einer Zeile ausgeben. Weil er wollte sich irgendwo so in der Statusleiste anzeigen lassen und da wollte er halt die Termine, die so rauskommen würden, wollte in einer Zeile und auf ein einzelnes Datum dann jeweils gruppiert. Ja, so schwer ist das eigentlich nicht. Das, was jetzt hier vorgestellt wird, ist keine perfekte Lösung. Da gibt es so ein paar Stellen, wo man noch ein bisschen mal da eine if einfüge oder da mal eine if. Aber es macht eigentlich das, was man will. Wir möchten in jeder Zeile, nein, ich werde es doch nicht so runterprogrammieren. Ich mache es in der Datei. Ja, klar. Okay. In jeder Zeile. Vergleichen wir, ob das erste Feld, das ist Datum, ob das ungleich am letzten ist. In der ersten Zeile wird last ist einfach mal ein leerer String am Anfang. Also initialisieren oder so brauchen wir da nicht. Sondern einfach, wenn es ungleich im letzten ist, das heißt, dann haben wir ein neues Datum. Und dann prüfen wir doch noch, ob das letzte nicht vielleicht leer ist. Also wenn wir ein neues Datum haben und es ist nicht das letzte Datum, dann geben wir hier mal so ein Trenner aus. Das ist nachher um einzelne. Ah, ich sollte vielleicht nachschreiben, wie das nachher aussehen soll. Ja. Wir haben hier das Datum. Dann steht hier Termin 1, Termin 2, Pipe, das nächste Datum. Punkt, Punkt, Punkt. Also die soll jetzt so gruppiert sein und das nächste Datum jeweils so eingefügt. Und das heißt, wenn man auf ein neues Datum trefft und es ist nicht das erste, dann gibt man so Pipe aus, also den Trenner hier. Jedes Mal, wenn man auf ein neues Datum trefft, gibt man das Datum selber aus. Und dann setzen wir last auf $1. So. Und dann geben wir hier noch unseren Termin aus. $6. Also, was in jeder Zeile passiert, ist, der Termin wird ausgegeben. Und davor wird halt das Datum ausgegeben, wenn es sich geändert hat. Und wenn es nicht ganz am Anfang ist, dann geht man auch noch so ein Pipe aus. Sind ihr mitgekommen?
Ich glaube noch nicht, dass das funktioniert.
Glaubst du nicht? Dann gucken wir doch mal. Hier gebe jetzt mal mit minus F mein Script-File an. Fast, oder? Was? Ah ja. Was hier fehlt, ist ein Gleichheitszeichen. Ah, jetzt sieht es doch fast gut aus. Ja, es ist so, es fällt hinter die Zahl. Also müsste man vielleicht sagen, man schneidet alles davor ab. Also man möchte die 1 hinter auch nicht dran haben. Und das wäre natürlich auch noch sowas, das Komma braucht es nicht und das Komma braucht es nicht. Da will man es jetzt mal nicht drum kümmern, aber die Zahl dahinter, die könnten wir vielleicht schon noch dazu machen. Okay, wie machen wir das? Hier unter bei der 9. Mir ersetzt alles wir nehmen mal an, es könnte ja so sein, dass es immer Sterne sind. Zumindest haben wir da keine anderen Informationen, also setzen wir alles bis zum Stern inklusive Leerzeichen. Ich gebe das hier nochmal aus. Ja. Nö, nicht, dass ihr wisst. Cat. Also, mir ersetzt alles. Ja, das wäre möglich. Oder, was ich jetzt vorhab, von hier bis zum letzter Stern inklusive Leerzeichen, das ersetzen wir alles. Wäre dann nicht schön, wenn hier hinter nochmal ein Stern ist. Aber die Vorschleife mach mal das eine und das andere. Was soll's? Auch ein guter Ansatz. O ist Erweiterung von Add. Gibt es in manche Versionen von Add. Das gibt einfach so die umgebende Zeile aus. Das ist ganz nett, dann muss man nicht immer einen Bereich angeben. Und Groß N ist nochmals Erweiterung. Das macht immer automatisch Zeilennummer davor. Also das verwende ich normalerweise mit Groß N und mit O, weil sonst tut man sich halt auch irgendwie schwer beim Editieren. Okay, das heißt, ich mache hier in $1. Mal gucken, ob das so geht. Also in C funktioniert's. Und hier machen wir aus. Ja, ist $6 nur $6 oder nicht? Ah ne, hier müssen wir jetzt die 6 zu der 0 machen. Ah, okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es trotzdem den Field Output Field Separator, OFS, gibt es trotzdem aus. Nämlich hier jeweils das Leerzeichen des Felder trennt. Also es gibt ein leeres Feld aus, dann ein Leerzeichen, ein leeres Feld, ein Leerzeichen, leeres Feld, ein Leerzeichen. Also ihr seht, es ist nicht unbedingt immer so einfach, so Dinge wirklich auch schön nahe zu kriegen. Aber schnell eine Lösung zu finden, das ist meistens kein Problem. Also vielleicht wäre es hier doch am besten die Vorschleife, die von 6 bis zum Zeilenende läuft, vom 6. Feld bis zum Zeilenende und das dann alles ausgibt.
Ja, die würden doch dann hintereinander vorkommende Leerzeichen, also zusammenziehen, oder?
Also die
leer 1.
Wie meinst du das?
Wenn jetzt in der Originalzeile steht Termin, Leerzeichen, noch ein Leerzeichen 1.
Ja.
Ja,
das stimmt. Ich weiß, wie man es macht. Und zwar setzen wir in der 9. Zeile Enddrammer und setzen NF, die Anzahl der Felder, setzen wir auf 6. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann sind alle überschüssigen Felder im letzten Feld integriert. Also, ja.
Kannst du den Typen AWK nach dem Editieren nochmal ausgeben?
Ich habe gedacht, das funktioniert. Ja, das geht auch irgendwie. Ja, also, ja, nee, er setzt das automatisch.
Nach $6 ein Leerzeichen ausgeben und $7 ausgeben, fertig.
Genau, also in einem einfachen Fall, ich weiß ja nicht, wenn die Daten immer so sind, dann kann man das ja machen. Man kann ja einfach mal $6 bis $10 nachschreiben und das passt in 80% der Fälle. Okay, haken wir das ab. Jetzt kommen die schönere Sache. zu den Zeilenumbrüchen. Und zwar das war die Eingabe. Die hat irgendjemand gehabt und ich weiß nicht, wie er zu dem gekommen ist, auf jeden Fall, er wollte jeweils einen Satz auf einer Zeile. Also er wollte das Zeilenende entfernt und das aber nicht. Und das. Also er wollte nachher zwei Zeilen haben. Der erste Satz und der zweite Satz. Das ist übrigens der Originaltext, der da im Forum gestanden ist. Wie machen wir das? Und zwar, da gibt es eine ganz schöne Lösung mit AWK.
Ich wollte eigentlich auch mit SED sehen.
Kommt auch noch. Ja, vielleicht, okay, dann halt erst die LED-Lösung. Die hässliche LED-Lösung, ich weiß nicht, ob das so besonders schön Gott. Man kann einfach sagen, ich lese in der ersten Zeile lese ich zweite auch gleich ein und hänge sie hinter an und dritte hänge ich an und vierte und so, bis sie alle, bis sie ein riesiges String haben, wo alle Zeile drin sind. Und in dem String hat es dann auch Backslash Ns drin. Und dann kann ich die Backslash Ns ändern. Okay, ich schreibe es mal hier hin, wie das aussieht. Ich mache hier mal ein Label mit Doppelpunkt. Das Label heißt A. Dann lese ich nächste Zeile ein und hänge sie hinter an der aktuellen Zeile an. Und wenn ich nicht in der letzten Zeile bin, das ist hier letzte Zeile nicht, dann branche ich zum Label A. Also hier mein Label, ich hole nächste Zeile. Wenn es nicht letzte ist, dann mache ich weiter, hole nächste Zeile. Solange bis ich alle, bis ich eure riesige Zeile habe, wo die ganze Datei drin steckt. Wenn ich dann in letzter bin, dann branche es hier nicht mehr. Und ihr setzt jetzt hier einfach gesagt, ersetzt sie jeden Zeilenumbruch mit einem Leerzeichen. Und zwar alle in der Zeile. Das führt jetzt zu einer langen Zeile. So, wenn ich jetzt bei dem Satz dann eine neue Zeile machen will, dann darf ich hier nicht so einfach, so simpel ersetzen, sondern ich mache hier mal...
Also durch das, was man davor macht, macht man sozusagen logische Zeile, die noch Zeileumbrüche enthalten.
Genau, SED hat so ein Pattern Space, heißt es. Die Zeile, auf der gearbeitet wird. Und da ist halt im Normalfall...
Zeile und in dem so machst du halt...
Genau, ich häng da einfach alle Zeile hinterher. Genau, wenn ich jetzt hier bei Satzzeichen anders ersetzen will, dann muss ich hier Sub-Expression machen, muss irgendwie sagen, wenn, mach's mal so, wenn hier kein Punkt und kein Ausrufezeichen und kein Fragezeichen ist, also irgendein Zeichen, das kein Satzzeichen ist und auf das Backslash N folgt. Das heißt, ein Zeileende, das nicht mit Satzzeichen aufhört. Das ersetze ich. Wenn eine Zeile mit Punkt Backslash N aufhört, dann wird es nicht ersetzt. Genau. Dadurch, wenn man das jetzt hier mal so macht, dadurch geht uns was verloren. Und zwar, hier sieht man es bei Zeilenend, das E fehlt. Und hier das T. Weil das matcht ja hier. Das hier matcht auf ein Zeichen. Und das letzte Zeichen unter Zeilenumbruch wird ersetzt durch das Leerzeichen. Deshalb müssen wir uns das letzte Zeichen retten. Und das machen wir hier, indem wir uns so Sub-Expression machen. Das heißt, das, was da drin steckt, innerhalb von den Klammern, die Backslashes braucht es da jeweils, auf das können wir hier hinter wieder zugreifen. Und zwar mit Backslash 1. Das wird jetzt ersetzt mit dem in der Klammer, egal welches Zeichen das jetzt ist. Und damit haben wir das E wieder bei Zeilenende. Das Problem an der Lösung ist, wir hier, das ist unser Problem. Wir holen uns alles in den Pattern Space rein, in den Bearbeitungsspeicher. Genau, das ist der Punkt. Laut POSIX muss es mindestens 8024 oder was auch immer das ist, 8100 irgendwas Zeichen lang sei. Es gibt natürlich Implementierungen, die weniger sind. Und auch wenn es 8000 irgendwas sind, naja, man hat halt auch mal einen größeren Input. Hier funktioniert das und hier funktioniert das auch mit größerer Datenmenge, weil das halt GNU-SED ist und GNU-SED die ganze GNU-Utilities allokiert dynamisch Speicher. Also da kannst du auch 10 Megabyte Text reinschicken und dann macht er halt den Pattern Space 10 Megabyte groß. Aber der ist so groß wie der Input. Der ganze Input steckt da drin. Also dann hat das SED auch 10 Megabyte im Speicher belegt.
Du hast ein Problem, wenn du es in der Pipe verwenden willst und nicht darauf warten, bis der Input mal zu Ende ist.
Ja, genau. Es geht dann halt erst was raus, wenn der Input fertig ist. Davor geht nichts raus. Zudem, so wie es hier aufgeschrieben ist, das ist laut POSIX nicht zulässig. Und mit anderen Implementierungen, ich kann hier mal der Heirloom SED starten. Hier kommt ein Fehler, weil so ein Label geht immer bis zum Zeilenende. Ein Label kann man nicht mit einem Strichpunkt und einem nächsten Kommando fortsetzen. Das funktioniert bei GNU-SED, funktioniert das halt, aber standardkonform ist das nicht. Also das heißt, hier müsste ein Zeilenumbruch sein, hier, das wird vermutlich so funktionieren, hier müsste vermutlich wieder einer sein. Also so alles auf einer Zeile funktioniert mit so Labels oder so nicht. Man kann mehrere S-Kommandos hintereinander machen, das ist kein Problem. Aber das hier wäre jetzt nicht portabel, sondern man müsste halt hier einen Zeilenumbruch einfügen. Also das ist bei mir ein Shortcut. Das HL ist ein Shell-Skript, das das Argument dann mit der Heirloom-Implementierung, also anderer SED-Implementierung nutzt. Ihr könnt euch das hier einfach wie ein absoluter Pfad zum anderen SED vorstellen. Bloß ich verwende das halt oft, wegen dem habe ich da den Shortcut. Okay, aber jetzt mit AWK. Da sieht es nämlich ein bisschen netter aus. AWK ist eigentlich schon in den meisten Fällen, wenn es ein bisschen komplexer wird, ist AWK führt zu den schöneren Lösungen wie SED. Mit SED, da geht es halt irgendwann dann mal, sobald man mit Branches und so Go-Tos anfängt, dann wird es halt hässlich. In AWK macht man das so. Und zwar, ich gebe in jeder Zeile gebe ich aus einen String, der besteht aus der aktuellen Zeile. $0 hat bei AWK kein \n. Und hier hinter habe ich jetzt sowas. Kennt ihr da vielleicht aus C? So short if. Wenn die Bedingung hier vorne true ist, dann wird das an die Stelle gesetzt und wenn die false ist, wird das an die Stelle gesetzt. Meine Bedingung ist, wenn das letzte Zeichen auf Ersatzzeichen endet, dann möchte ich hier ein \n ausgeben und sonst gebe ich Leerzeichen aus. Haben das kapiert? Ganz simpel. Jede Zeile, ich gebe einfach jede Zeile aus und am Ende dann entweder ein Zeilenumbruch, wenn es das Ende vom Satz war, oder ein Leerzeichen, wenn es das halt eben nicht war. Und ich finde, also das ist halt eine sehr überzeugende Lösung. Gibt da jede Zeile sofort aus, sobald sie, ja, sie wird direkt verarbeitet. Und wenn man damit hier kein Problem hat, wenn man das kennt, dann ist es eigentlich auch trivial. Also trivial zum Verstehen. Zum nächsten Problem. MND, Eingabedaten. Es ist eigentlich ganz egal, was für Eingabedaten wir haben. Es geht bloß darum, wir haben irgendwelche Zeile, in denen irgendwas drin steht. Und was man möchte jede Zeile, möchte man geklammert haben. Und nach den Zeilen jeweils, also vorne jeweils eine runde Klammer, hinter runde Klammer und dann ein Komma. und nach der letzten Zeile auch einen Strichpunkt. An sich jetzt so schwer, aber wie macht man so geschwind auf die Schnelle? Das ist natürlich das Problem. Und in SED wird man es zum Beispiel so machen, ihr setzt der Zeile anfangen, ersetzt sie durch eine runde Klammer, dann ersetzt sie das Zeilenende durch eine runde Klammer und durch eine runde Klammer und ein Komma. Genau. Führen wir es mal so aus. Jetzt haben wir fast genau das, was man möchte, nur zum Schluss sollte ein Strichpunkt noch stehen. Da können wir dann hier sagen, in der letzten Zeile ersetzen wir den Strichpunkt, der am Ende, das Komma, das am Ende steht, mit einem Strichpunkt. Hat das jeder verstanden? Ne, das ist einfach das S-Kommando und hier Adresse davor. Es wird ja zeilenweise abgearbeitet. Erste Zeile wird eingelesen, das Kommando wird ausgeführt, das Kommando wird ausgeführt, das Kommando wird nicht ausgeführt, weil die Adresse nicht passt. Zweite Zeile wird eingelesen, das wird ausgeführt, das wird ausgeführt, das wieder nicht. Dritte, das wird ausgeführt und weil es letzte ist, eben auch das. Also das ist der beste Ansatz, eigentlich, wenn man mehr Sachen auf der Zeile bearbeiten will, bevor man da mit so Sub-Expressions anfängt, mit so Klammerungen, wie ich vorher gezeigt habe, dass man irgendwas wieder hinter einsetzen kann. Besser so. Also das kommt ja oft vor, vorne was hin, hinter was hin. Das sind zwei kleine S-Statements oder S-Befehle, die das dann machen. Aber, naja, das ist jetzt vielleicht einfach, aber man könnte sich ja auch noch schöner vorstellen. Und das hier war die kürzeste Lösung, die wir gefunden haben. Okay, wir ersetzen komplette Zeile durch Klammer auf, das was gematcht hat, also komplette Zeile, Klammer zu, Komma. Und in der zweiten, unser zweiter Befehl ist, in der letzten Zeile ersetzen wir das letzte Komma durch einen Strichpunkt. Also, wer das kürzer hinkriegt, ich würde mich sehr über eine Mail freuen, auch die, die dann Aufnahme sehen. Wer das kürzer hinkriegt, bitte eine Mail schreiben. So, ich habe noch vier so Beispiele. Ah, das ziehen wir schon durch. Und zwar habe ich jetzt hier irgendeinen Input. Ich nehme wieder die Datei ABCD. Und aus der Datei möchte ich jetzt bestimmte Zeilen rauslöschen. Und zwar, welche Zeile gelöscht wird, steht in der Datei Lines. Und zwar, ich möchte die erste Zeile löschen, vierte Zeile und fünfte Zeile. Wie macht man das jetzt so geschwind? Das zeige ich euch mal fertig. Habe ich das gar nicht fertig. Hier sieht man es. Das ist das AWK-Programm, das genau das macht. Und zwar, bevor wir anfangen, setzen wir hier mal, das ist nicht ganz so schön, weil der Name von der Datei, wo die Zeilennummer drin steht, der ist ja hardcoded, aber könnte man irgendwie auch anders lösen. Also das hat jetzt in dem Fall gereicht. Den setzen wir hier, die Variable wird auf den Wert gesetzt. Und dann haben wir While-Schleife, und zwar, solange wir eine Zeile aus der Datei kriegen. Das ist die Datei hier. Aus der lesen wir, und zwar eine Zeile lesen wir in die Variable L ein. Solange das möglich ist, setzen wir hier das assoziative Array. Und zwar an der Stelle L. Setzen wir auf 1, setzen wir auf True. Das heißt, hier steht ja Zeilennummer drin, 1, 4 und 5. Die kriegt man hier nach und nach und dann setzen wir to delete im Index 1, setzen wir auf true Und die nächste Zahl, die hier kommt, ist 4. Am Index 4 setzen wir es auf True. Und dann noch 5, am Index 5 setzen wir es auf True. Danach hier, wenn wir hier sind, haben wir hier ein assoziatives Array, das toDelete heißt. Das hat 3 Einträge, nämlich der Eintrag 1, 4 und 5. Und der sitzt jeweils auf True. Und dann fängt unser eigentliches Programm an. Das hier ist ja alles, bevor überhaupt Eingabe gelesen wird. Und jetzt lesen wir Eingabe. Und hier ist unsere Condition. Wenn die aktuelle, die Zeilennummer in der Eingabe, wenn an der Stelle das Array auf True setzt, also zum Beispiel hier haben wir 1 drin, da ist auf True. Wenn die Nummer 1 ist, dann ist das hier True, dann wird es nicht ausgeführt. War es jetzt zu oft negiert? Also Print wird für alle Zeilen aufgeführt, wo nicht Zeilennummer in dem Array drin ist. Ich zeige es mal. Also hier nochmal. Ja. Ich muss mir jetzt den AWK-Code mal geschwind rauskopieren. Und zwar von der Zeile 23 bis zur Zeile 32 schreibe ich es nach delnumlines.awk. Und jetzt rufen wir hier auf. Also, das sind unsere Zeile, die gelöscht werden sollen. Die Eingabe ist ABC. Das ist unser Skript. Und ja. Korrekt. Ah ja. Okay. Und es fällt die erste Zeile jetzt A und es fällt D und E für die fünfte Zeile. Ja. Was meinst du ein Tag?
Also alle Zeilen rückwärts, was geht?
Geht mit Add, ja, nicht so einfach. Ne? Ja, okay. Aber also, Tag könnten wir ja machen.
Wir machen on the fly die Eingabedatei in ein Programm und pipen das in Add.
Ja. Aha. Nö, das wird so nicht funktionieren. Was denn? Zweimal. Also du willst halt ein Skript für Add schreiben.
Ja,
genau. Ja. Du würdest halt in der Datei schreiben und das dann.
Ich würde es
rein. Ja, okay.
Also, jetzt müssen wir noch die. Was macht denn Add, wenn die Eingabe aufhört? Beendet er dann, oder? Ja, genau so.
Was soll die? Ah, ne, die Datei war ABC. So. Das Problem an Add hier ist, dass der natürlich die Datei verändert.
Ja, wir haben ja nirgendwo einen Schreibbefehl, oder? Im Moment.
Im Moment nicht, ja.
Und zwar die letzte Zeile.
Du würdest hier sowas machen?
Ja, genau. B. Also jetzt brauchen wir die Newline.
Wir brauchen hier vermutlich nochmal sowas und ja, oder Groß-Q, das ist dann auch bestätigt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was natürlich auf jeden Fall geht, ist das Ganze irgendwie als Ad-Skript in der Datei zum Legen und das dann aus Ad aufzurufen.
Machen wir doch ein Set-Skript draus, statt mehr Ad.
Oh, das wäre natürlich, ja. Ja, aber dann muss er eine Datei schreiben. Weil SED kriegt seine Befehle aus der Datei, weil die Eingabe kommt ja aus Standard in. Jawohl, ne, das SED. Ja. Ja, natürlich. Ja. Nicht schlecht. Das Tag hier ist deshalb notwendig, dass man von hinten rein löschert, weil wenn man vorne löschert, dann verschiebt sich ja die Zeile. Also wenn man die erste Zeile weglöschert, dann ist halt vierte Zeile an der dritten Stelle. Und dann passt es nicht. Deshalb ist wichtig von hinterher zum Löschen. Dann ja, dann müsste man sortieren, weil sonst eben genau das auftritt. Man könnte auch statt am Tag eben das Sort Reverse. Okay, noch drei. Wir haben hier als Input die Daten. Irgendwelche Daten aus irgendwelchen Messungen, hier irgendwelche Kommentare. Was wir hier möchten, das möchten wir in LaTeX verwenden, als Table. Und das heißt, wir müssen da eben so Unzeichen dazwischen machen, um die verschiedenen Felder aufzutrennen, also hier und, hier und. Und hier hinter, wir möchten in LaTeX jeweils hier eine horizontale Zeile, also müssen wir hier H-Line ineinander schreiben. Ja, und dann möchten wir das jeweils hier an die Leerzeile getrennt, möchten wir das in einzelne Dateien. Also ich hätte gerne nachher das in einer Datei, die Kommentare entfernt, also nur die drei Zeilen in einer Datei, hier Unzeichen dazwischen und hier hinter Doppel-Backslash und Backslash-H-Line. Wer ein bisschen sich in LaTeX auskennt, das ist dann halt eben das, was ich direkt in so ein LaTeX-Table einbinden kann. Mit include. Ich zeige euch das Skript mal. Okay, das ist jetzt, das macht das Ganze. Es könnte natürlich auch schöner sein. Als erstes habe ich hier mal Output BB, so soll er die Datei nachher heißen. In dem Fall BB und irgendeine Zahl hinter dran. Das N gleich 0 könnte mir sparen, weil das wird ja automatisch mit 0 initialisiert. Dann alles, was eine Raute drin hat und alles zwischen der Raute und dem Zeilenende wird ersetzt durch ein Leerzeichen, also quasi entfernt. In jeder Zeile. In jeder Zeile, in der was drin ist und die drei Spalten hat, da gehen wir davon aus, das wird wohl jeder von den Herren, oder das, um die geht's halt, da setzt man die Variable outfile auf output, also auf bb und eine dreistellige Zahl hinter dran, die hier unter dann inkrementiert wird für jede Tabelle. Also ich sage einfach für die erste Tabelle, bevor das erste leere Zeile kommt im Input, ist hier dann der Wert dd und minus 000.text. Das ist der Dateiname, in den ich nachher rausschreibe. Und zwar, ich hänge an. Und was schreibe ich raus? Das erste Feld, dann hier das Unzeichen, das zweite Unzeichen, das dritte und hier hinter. Die Backslash ist jeweils verdoppelt, weil halt ein Backslash dann entfernt wird. Genau, und das wird alles geschrieben in der ersten Datei, bis man mal zu einer leeren Zeile kommt. In der leeren Zeile wird n inkrementiert und damit hier automatisch eine weitere Datei angelegt, die dann halt hinter 1 drin hat. Wir können das jetzt hier mal laufen lassen. Und zwar auf die Eingabe, die ich vorher gezeigt habe. Das Skript. Und das schreibt jetzt nichts nach Standard out, weil ich schreibe ja alles hier in der Datei. Aber dafür habe ich jetzt hier zwei neue Dateien. BB 000 und 002. Das ist deshalb so, weil es irgendwo halt mal zwei leere Zeilen hintereinander hat. Könnte man schöner machen, aber so ist das Ergebnis auf jeden Fall schon mal da. Und hier ist halt eben das erste drin. Und hier mal zweite Tabelle. Von dem Input, der hier ist. Also auch mit relativ wenig Aufwand. Ich meine, wenn das zwei Tabellen sind, ist das was anderes. Aber wenn man halt 100 so Dinger hat, dann geht es ja recht flott. Nochmal was zur Tabelle. Und zwar, wenn wir den Input, das ist quasi wie so eine Indizierung, in der ersten Zeile, in der ersten Spalte steht der Wert. In der Beta-Zeile, in der Beta-Spalte der. Und damit soll jetzt eine Tabelle aufgebaut werden. Und die Tabelle soll halt quasi nachher als ASCII-Tabelle erscheinen. Jetzt zeige ich mal, wie das dann aussieht. So sieht die Tabelle dann aus, die dann hier halt eben ihre Zeile und Spalte hat und die Eintragung oder kein Wert aus den Eingabedaten. Und das Skript so, also es fängt da oben an. Als Field Separator setzen wir jetzt hier die Raute, dass eben nicht an Whitespace getrennt wird, sondern an der Raute. Und dann können wir uns hier oben in den zweiten Block Arrays, wir haben einmal ein Array hier. Ja. Wo ist mein Mauszeiger? Ah ja, genau. Hier, da werden einfach alle Spalte gesammelt und hier pseudo zweidimensional, aber das kann ich jetzt nicht mehr erklären, und wo dann hier der Wert drin steckt. Und habe ich alles eingelesen, dann fangen wir eben mit der Ausgabe an. Und zwar gehen wir halt hier über alle Zeilen und alle Spalten. Und hier, das ist die Ausgabe jeweils von der Beschriftung. Und hier unter eben die Ausgabe, wenn Daten vorhanden sind, der Wert. Wenn keine Daten vorhanden sind, das Minus. Und wir trennen mal ganz simpel einfach mit dem Tab. Das hat fürs Ergebnis dann eben gereicht. Und wenn man hier noch mit Eingabe aussieht und Ausgabe. Also wieder. Ja, es ist schon ein bisschen mehr Code jetzt, aber das kann man immer in 5 Minuten nachschreiben. Und wenn man das halt in manche andere Sprache machen will, dann dauert es deutlich länger. Wobei so Sprache wie Perl kann man fast überall da einsetzen, oder eigentlich überall da einsetzen, wo man AWK einsetzt und natürlich auch Python oder sowas.
Es gibt Konverterskripte für AWK nach Perl und für SED nach Perl.
Ich bin eher der Meinung, es sollte Converter-Skripte geben von Perl nach AWK. Ja, also es gibt genug, die sagen, AWK brauchen wir nicht, weil man hat ja Perl.
Das stimmt nicht, weil also da hat mir mal jemand berichtet, er hat das gleiche Problem, irgendwie so gigabyteweise Logfiles irgendwie auswerten und irgendwie Sachen raussuchen und so. Er hat es mit Perl probiert und das war einfach zu langsam, das ist nicht klar. Und AWK war ein spezialisiertere Tool und ging schneller.
Ja, das ist schon
die...
Die Regex-Maschine, die in AWK und in SED drin ist, die ist schneller wie das, was in Perl drin ist. Aber halt auch nicht so mächtig. Also sowas wie Forward References oder so gibt es da halt nicht und das gibt es in Perl. Also, wer das Buch gelesen hat, weiß, was das ist. So, eine letzte Anwendung. Wieder AWK-Skript. Und zwar habe ich das, also das bisher war alles was aus dem Forum, wo irgendjemand das halt gebracht hat und so dann mit der Lösung zufrieden war. Jetzt nochmal was von mir selber. Und zwar ging es darum, ich wollte so eine Abrechnung machen, quasi ein Haushaltsbuch führen und wollte das jetzt nicht irgendwie auf Papier machen und halt nicht in Excel, sondern lieber auf der Shell, viel netter. Und habe da dazu eine Textdatei angelegt, wo jetzt so ein Inhalt drin ist. Mir ging es darum, ich wollte oben irgendwie einen Header, der sollte bis zur ersten Leerzeile gehen. Der sollte nachher mit ausgeben werden. Irgendwelche Textzeile, die später kommen, wenn hier Textzeile drin wäre, das soll alles als Comment ignoriert werden. Was hier dann zählt, ist alles, was mit dem Datum anfängt. Und zwar an dem Tag für das Geld irgendeine Beschreibung und hier eine Kategorie, wo es dazu gerechnet werden soll. Also ich wollte Abrechnung monatsweise nach Kategorie. Und zwar wollte ich halt nachher aber März 2008 11,34 Euro in der Kategorie Hardware. Und hier April 2008 jeder Betrag hier für sich in, ist ja jede Welt eine andere Kategorie. Und dann hier noch ein Total für den März, wie viel, für den April, wie viel war es im April allgemein. Und das habe ich dann mit meinem AWK-Skript gelöst. Jetzt zeige ich mal die Ausgabe als erstes. So sieht es nun aus. Also hier oben mein Header bis zur ersten Leerzeile. Und dann halt der Mods, Kategorien, die vorhanden sind und a total. Und hier sind es halt über mehr Kategorien, das sollte beliebig sein. Und hier auch wieder das Total. Und natürlich könnte man auch noch eine Gesamtsumme für alles einbauen, das wäre halt zwei Zeilen mehr oder so. Ja, wie sieht das Skript aus? Ist ein bisschen größer, hier unten haben wir einfach nur noch eine Funktion. Also, wir beginnen oben den Text einzulesen aus der Eingabe, solange keine Leerzeile da ist. Das hier könnten wir auch einfacher schreiben. Nein, ich muss hier doch im Add öffnen. Und zwar in der zweiten Zeile können wir das $0, das können wir einfach ersetzen mit nichts. So ersetzen wir manchmal schneller, indem man sagt zwei beliebige Zeichen, wenn ich ja schon weiß, welche Zeichen. Ich sollte vielleicht das S-Kommando nehmen. Jetzt, genau. Also ihr setzt, ihr lest Zeile ein, aus der Eingabe bis zur ersten Leerzeile und gebt jeder von denen aus. Und danach das Print, das nur hier in der Zeile 5 ist, das gibt einfach einen Zeileumbruch aus. Genau, damit habe ich meinen Header bis zur ersten Leerzeile. Dann kommt der große Block, der hier mit einer ganzen Character-Klasse 0 bis 9 beginnt, in der Zeile 8. Das heißt, wenn am Anfang der Zeile 4 Zahler sind, Bindestrich und nochmal 2 Zahler, so identifiziere ich mein Datum, dann soll ich hier den Block ausführen. Und das heißt, Mon wird auf den Monat gesetzt, hier einfach als Substring. Dann gucke ich, ob ein neuer Monat ist oder ob es immer noch der alte ist. Und falls neuer wäre, dann gebe ich den vorigen Monat aus. Genau, dann in Zeile 17 setze ich meine Kategorie, in der das ist, und mache hier wieder irgendwelche Textersetzungen, wo eben, ich schreibe die ganze Zeile in Kategorie rein und lösche dann alles weg, was außerhalb von der Klammer ist. Weil die Kategorie ist in der Klammer. Und speichere das dann hier im Array, wo ich den Wert drauf addiere. Und am Ende, nachdem ich alles drin habe, dann gebe ich das auch alles aus. Also am Anfang sammle ich nur Daten. Und zum Schluss gebe ich alles aus, indem ich hier halt den letzten Monat rausschreibe jeweils. Und dann hier, das sind die über alle Kategorien, jede Kategorie schreibe ich raus. Berechne hier dann noch meine Monatssumme, das mache ich erst hier zum Schluss. Und gebe hier dann das Total, also die Gesamtsumme von dem Monat aus. Ich denke, ihr müsstet das jetzt nicht unbedingt verstanden, da ist jetzt auch einfach zu wenig Zeit und es ist schon spät. Es geht bloß darum, das ist jetzt mal ein bisschen größeres Skript und das hat mir halt Excel da erspart. Weil ich wollte halt einfach bloß die Kategoriesumme und ja, mit 40 Zeilen, wahrscheinlich habe ich da eine halbe Stunde rum da, bis ich das gehört habe. Und ja, halt eben für den speziellen Zweck eine nicht allzu aufwendige Lösung und halt schön in der Shell. Ja, gibt es hierzu jetzt noch Frage? Wir sind ein bisschen erschlagen, gell? Ich habe auch schon wieder überzogen. Jetzt habe ich den Vortrag extra zweigeteilt und überziehe trotzdem. Zum Schluss nochmal Literatur. Also das Buch, uralt, von 84. Besorgt euch das, gibt es bei Amazon oder so für, ich glaube, ich habe meins für 15 Euro gekauft. Also das ist dann auch schon ein Schnäppchen. Aber man findet es auch in der Preisklasse. Und auf Deutsch das kleine Buch, SED und AWK. Ich bin sehr begeistert von dem Buch, weil da sehr schön die verschiedenen Implementierungen unterschieden werden. Also was gibt es in GNU-AWK und was gibt es in M-AWK und genauso bei SED. Ist eigentlich immer überall drin, was wo drin ist und halt gerade so in Bezug auf Portable Programmierer, da steht halt hier was drin. Das Buch wird, glaube ich, auch nicht mehr gedruckt oder wird die vorherige Auflage nicht mehr gedruckt. Auf jeden Fall zweite Auflage kriegt man im Internet bei bücherbillig.de oder so für 3 Euro. Ich habe meins für 3 Euro gekauft und ich finde, das lohnt sich wirklich. Wenn jemand SED und AWK lernen will, eigentlich reichen die Mainpages aus, würde ich mal sagen. Aber das Buch ist halt schon schön beschrieben. Also da ist auch der Line, wie die Zählerverarbeitung funktioniert. Also was wird eingelesen und was wird dann in welcher Reihenfolge abgearbeitet, steht hier sehr schön drin. Ja, was habe ich verwendet, um meine Folien zu machen und etc.? Ich habe hier das Higher Loom Projekt, Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Das ist Original Unix Quellcode, also die ganze Standard Utilities, die man sonst als GNU Core Utilities bei sich installiert hat, die gibt's da. Also unter anderem AWK, SED, Ed und alles andere, also WC und CAT, und gibt's auf heirloom.sourceforge.net. Das ist sehr schön, weil das alles halt richtig klein ist, also aufbläht und so. Das ist das, was ich verwendet habe. Meine Folien sind mit Terov gemacht. Das kommt dann nächsten Monat. Eben dann auch mal, wie sehen die Folien aus als Code. Und dazu habe ich hier von Uriel so Slides-Makros verwendet, die das Ganze ein bisschen erleichtert. Natürlich habe ich die Folien mit Ed erstellt und auch sonst alle Skripte, die da jetzt, also alles, was ihr halt gesehen habt, ist mit Ed erstellt. Weil in letzter Zeit editiere ich eigentlich sehr gern mit Ed. Es macht halt einfach Spaß, und wenn man sich mal eingearbeitet hat, dann ist man da damit auch nicht mehr langsamer. Wobei, wenn ich den ganzen Tag programmiere, dann nämlich schauen, wie ein. So ist das. hier und hier gibt's ab morgen dann die Folien und auch die ganzen Beispiele und so, also könnt ihr dann nochmal in Ruhe alles nachlesen. Damit bedanke ich mich, dass er so lange durchgehalten hat und dass er auch wirklich gut mitgemacht hat. Hat mir sehr gefallen. Danke. Jetzt zu Parasco und nächsten Monat Terov und Co. Nochmal mit mir.